Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Podcasts der Liberalen Gelb und heute Gelb und Regierung mit Leonard Hartmann. Hallo, Leonard.
Hallo, freue mich, dass ich das ändern.
Ja, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Wir sprechen heute zuerst natürlich über die vergangene Bundestagssitzung. Da hatten wir zum einen sowohl neue Gesetze über den Zertifikatehandel als auch eine CO2-Steuer von der PDS, dann natürlich der Haushalt, der jetzt in der letzten Sitzung des Deutschen Bundestages dann doch noch eingebracht wurde und dann über unser großes Thema, da wo ja auch dieser Podcast hier für heute da sein soll, als Abschluss und Rückblick auf die Legislatur mit dir als Bundeskanzler, wo wir uns mal anschauen, was so passiert ist und dann auch vielleicht einen kleinen Blick auf die nächste Legislatur zusammen werfen. Also, viel Spaß! Ja, also, du bist der Bundeskanzler, der aktuelle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich würde erstmal sagen, stell dich vielleicht mal kurz selber vor, was machst du hier in der Simulation und genau.
Ja, sehr gerne. Ich bin der Bundeskanzler. Mein Name ist hier in der Simulation Leonard Hartmann. Man nennt mich gerne auch im privaten Sinne Timo. Wenn man mit mir redet, immer wirklich Timo sagen. Ich bin seit gut 2 Jahren in der Politik-Simulation mit dabei in Discord. War in unterschiedlichsten und in den Medien auch schon oft. Und heute bin ich Bundeskanzler seit gut 4 Monaten und das mache ich sehr gerne.
Genau, also du hast ja auch schon hast auch ein Kabinett hinter dir, ein zwar etwas wandelndes Kabinett. Also ist es dein erstes Bundeskanzler, deine erste Legislatur als Bundeskanzler?
Ja, es ist meine erste Legislatur als Bundeskanzler. Also ich wurde in der letzten Legislatur ja gewählt, habe ja damals die Vertrauensfrage gestellt, damit wir zu Neuwahlen kommen, bin dann durch die Neuwahlen dann im Amt bestätigt worden, um es mal so zu sagen. Und davor war ich einige war Bundesminister des Bundeskabinetts, aber mehr auch nicht dann.
Okay, und als was warst du Bundesminister?
Ich war zweimal Bundesminister der Justiz vom Verbraucherschutz und einmal an der Legislatur war ich Bundesinnenminister.
Aha, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht schon mal gleich zu unserem ersten Thema, wie immer, und zwar auf der vergangenen Bundestagssitzung. Bevor wir zum großen Thema kommen, zum Haushalt, dein Kabinett hat ja auch noch ein neues Gesetz eingebracht zum Zertifikatehandel und zum Zertifikatehandel von CO2-Emissionen eben. Ein anderer Vorschlag von der PDS war ja eine soziale CO2-Steuer. Ich weiß nicht, also könntest du vielleicht kurz so erklären, was ihr da beim Zertifikatehandel gemacht habt und warum und was so der Plan so allgemein da war und ist?
Ja, natürlich. Als Bundesregierung haben wir uns in den letzten 3 Monaten in dieser Legislatur ganz, ganz viel mit Umweltpolitik beschäftigt. Wir haben einen Klimawandel weiter voranschreitet und den wir realisieren müssen. Das haben wir getan. Ich denke, das hat auch der Bundestag, wie sich gestern gezeigt hat. Und da gibt es natürlich die Frage, wie können wir die CO2-Emissionen senken? Das dürfte allgemein bekannt sein und wir, denke ich, wissen auch alle, dass es da eben Emissionshandel gibt. Der ist auf EU-Ebene ausgestattet, wird auf nationaler Ebene eben geregelt und da haben wir uns als Bundesregierung dazu entschieden, diesen Emissionshandel, mit dem man quasi CO2-Zertifikate ausschreiben kann, sprich, dass man den CO2-Ausstoß quasi regelt und dass man für den bezahlen muss mit Zertifikaten, die man eben kauft, dass man diesen Emissionshandel ausweitet. Das haben wir in diesem Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem wir dann das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, so lautet das, ein bisschen negatives Gesetz, wie wir das in Deutschland leider bringen. Und das haben wir insofern geändert, dass wir das also auf bestimmte Wirtschaftsbereiche und Funktionen und Behörden und sowas ausweiten. Und dadurch wollen wir uns eben, und dann erhoffen wir uns eben, dass wir den CO2-Ausstoß auch weiterhin durch marktwirtschaftliche wir sind dann als Sozialmarktwirtschaft-Funktionen eben senken können.
Ja, also davon bin ich ja auch durchaus Fan. Also ich hatte da ja auch eine kurze Rede zu gehalten, dass wir ja auch von den Liberalen grundsätzlich den Zertifikaten sehr gut halten. Er ist zwar durchaus noch etwas ausbaufähig durch preislich gesehen und so, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt auch von der Bundesregierung, da jetzt noch weitere Wirtschaftsbereiche reinzunehmen, weil nur so kann ja logischerweise dieser Zertifikatehandel besser gut funktionieren. Die PDS hingegen hatte dann ja ihren oder hatte ja auch noch einen Entwurf eingebracht für eine soziale CO2-Steuer, wie sie es nennen, wo man aber sagen muss, also der war nicht besonders gut formuliert, dieser Gesetzentwurf, und auch grundsätzlich. Was sagst denn du zu einer CO2-Steuer oder auch zu dem Gesetzentwurf von der PDS?
Also erstmal gut formuliert, davon will ich mich ganz klar fern. Wir sind hier ja wirklich in der Situation, alles junge Menschen, die hier Politik gestalten wollen. Da jetzt zu urteilen, dass ein Gesetzentwurf schlecht formuliert ist, das müssen wir jetzt eigentlich nicht raushalten. Was ich sagen kann, die Idee hinter diesem Entwurf war insofern ein bisschen schlechter durchdacht, als das möglich gewesen wäre. Das kann man durchaus kritisieren, das haben wir auch einige getan, dass man Produkte und es war ja so, dass man das festgeschrieben ist, dass man, wenn man etwas kauft, dafür einen bestimmten Betrag bezahlen muss für die CO2-Emissionen, die eben dadurch produziert werden. Es gab im Bundestag dieses etwas eher schmeichelhafte Beispiel mit dem Toastbrot, mit dem ja ein Abgeordneter von euch war, das meinte zu sprechen und ihn gefragt hat, ja, wie viel CO2-Emissionen produzierst du denn, um da mal scherzhaft darzustellen, dass der Entwurf letztlich halt nicht ganz so gut durchdacht ist. Und das war auch der Grund, warum zum Beispiel einige Fraktionen dann dagegen gestimmt haben. Zumindest war das bei unserer Seite so. Was uns aber, denke ich, einigt oder eins im Entwurf ist, dass man bedenken muss, CO2-Emissionen oder generell der Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen bringt uns in dieser Zeit nicht weiter. Der Klimawandel schreitet weiter voran. Und auch die PDS macht sich darum Gedanken und hat eben diesen Entwurf vorgelegt, der vielleicht nicht komplett gut durchdacht ist, aber sicherlich einen Ansatz geboten hat, über den man auch nachdenken kann. Letztlich halt nicht so ganz auch auf wirtschaftlicher Ebene perfekt ausgestellt.
Ja, also ich meinte jetzt auch mit den Formulierungen, meinte ich jetzt nicht, ob das jetzt um, ging es jetzt nicht darum, ob das jetzt im besten Deutsch geschrieben war, sondern es ging einfach darum, dass das Gesetz so teilweise keinen Sinn gemacht hätte. Aber, naja, genau. Aber ich, ja, da, ja, und auch inhaltlich stimme ich dir da zu. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Thema aus der Bundestagssitzung. Und zwar der Haushalt. Mit dem Haushalt hatten wir ja schon mal, mit einem Haushalt hatten wir schon mal eine Begegnung im Bundestag. Das war aber dann nicht so glücklich. Und jetzt haben wir einen neuen Haushalt, der gestern eingebracht und auch durchgebracht wurde. Wie war denn so bisher das mit dem Haushalt vielleicht? Könntest du mir mal kurz erzählen, was denn bisher mit dem Haushalt so war? Und ja, genau.
Tatsächlich war der erste Haushaltsentwurf, den wir vorgelegt haben, das war so gegen Anfang Juni, des sechsten Monats, Juni mit haben wir den vorgelegt im Bundesrat und der Bundesrat hat den abgelehnt.
Ja, stimmt,
Damals,
Entschuldigung, das war ja gar
das
nicht.
war zu der Zeit, ja, das war zu der Zeit, in der wir in einer, ja, man muss sagen, kleinen Krise gesteckt haben, in der wir ja eine Minderheitenregierung dann anstreben mussten, weil eine bestimmte Partei, die es jetzt bald nicht mehr gibt, eben wir mit der eine Koalition ausgeschlossen haben, beendet haben. Die Umstände kennen wir alle, das war eine gute Entscheidung, im Nachhinein muss ich ganz klar. Und wir haben uns danach entschlossen, als Sozialdemokratische Europapartei einen neuen Haushalt zu gestalten. Erstens, weil wir selbst der Meinung waren, dass der alte vorgelegte Haushalt, der ja auf Grundlage auch der Ideen der Volkspartei damals aufgestellt wurde, letztlich nicht effizient genug ist. Und wir auch die Rückmeldung von Ländern und auch von einigen Bundesparteien bekommen haben, dass der bei denen nicht auf Zustimmung stoßen wird. Das haben wir dann realisiert. Es gab dann einen neuen Finanzminister auch, das haben wir dann Karl-Heinz mit ins Kabinett gebracht. Und mit dem gemeinsam haben wir dann das SEP einen neuen Haushalt vorgestellt. Das war Mitte des Monats Juni und Anfang Juli, also sofort gut, haben wir den neuen Haushalt vorgestellt. Der Bundesrat hat den bereits in seiner Stellungnahme bestimmt. Der Bundestag hat sich letztens beschäftigt und hat den dann final angenommen, zum Glück.
Ja, also der jetzige Haushalt, bist du zufrieden mit dem jetzigen Haushalt?
Absolut. Also wir haben, um vielleicht mal ein paar Daten zu nennen, wir haben ja aus Einnahmen von 340 Milliarden Euro, Ausgaben von 338 Milliarden Euro ergibt es schon mal. Wir machen keine neuen Schulden, das ist mir besonders wichtig. Wir haben sogar Überschuss, geben damit der neuen Regierung ein bisschen Rückhalt bei ihren Vorhaben. Wir setzen bei unseren Ausgaben im Ganzen da auf Prioritäten. Sprich, haben dann auch in den Ausgaben eine ganz klare Priorität in Investitionen. Sprich, wir geben deutlich mehr für Familien aus, deutlich mehr für erneuerbare Energien und Forschung. Wir verdoppeln ja den Bildungsetat, haben wir mehrfach schon gesagt, von auf mit zusätzlichen gut 13 Milliarden Euro. Also das war uns besonders ein großes Anliegen, was uns ja als Kritik entgegengekommen ist, dass wir Bildung außer Acht lassen. Das haben wir ja abgeräumt. Da haben wir ja diesbezüglich auch die Bildungsreform geschaffen, mit der wir den Ländern auch mehr zur Verfügung stellen, diese Mittel. Das war ja ganz wichtig. Und dazu kommen noch Demokratieförderung, wo wir auch mehrere Milliarden haben. Das Innovationspaket, die Forschung in der Bundeswehr, da gibt es ja nicht nur bestimmte Anschaffungen, sondern auch Förderung und Forschung, neue Techniken. Da setzt der Haushalt alle Prioritäten. Das wird durch diesen Haushalt deutlich. Und da bin ich deswegen sehr, sehr froh, dass der Bundesrat sich dazu entschieden hat, anzunehmen.
Ja, also du hast ja schon den Überschuss erwähnt. Also ich habe ja auch ge geschaut. Natürlich, also tatsächlich habt ihr ja einen relativ guten Überschuss durch die mit den Mehreinnahmen. Jetzt haben wir den Haushalt doch mit der neuen Regierung, die es ja bald dann geben wird, weil hoffentlich und wahrscheinlich wird es dann ja wahrscheinlich auch schon bald wieder einen neuen Haushalt geben, oder?
Das ist richtig. Der Unterschied ist aber, dass die neue Regierung sich einen Haushalt einstellen kann, der auf weniger Last mehr
Das stimmt.
zurückgreift. Weil wir haben, ich denke, in diesem Jahr trotz aller Reformen, die wir eben angestrebt haben, die uns auch sehr wichtig waren, es geschafft, mal denn einen soliden Haushalt vorzulegen, der jetzt erstens einen Überschuss schafft und zweitens eine Grundlage dafür ist, in der nächsten Legislatur wieder zu haushalten, wieder solide Finanzen aufzustellen und auch vielleicht auch weiterhin, was ja sehr wichtig wäre, keine Schulden zu machen. Was ich im Übrigen als Politiker, da sind manche in meiner Partei vielleicht anderer Meinung, was ich persönlich sehr wichtig finde, dass es immer im Interesse der Bundesregierung sein sollte, keine Schulden sind. Manchmal unumgänglich, aber grundsätzlich immer eine Last für nachfolgende Generationen. Muss immer erste Priorität sein, seine Finanzen so aufzustellen, dass du an den Schulden vorbeikommst. Das haben wir geschafft. Das sollten auch weitere Regierungen in meinen Augen schaffen. Wie sie das dann mit ihren Entscheidungen und Reformen vereinbaren können, das ist dann auch der Sache, muss ich ja sagen.
Ja, also wir von Liberalen haben uns ja auch oder sprechen uns auch grundsätzlich dafür aus, dass wir bei einer Schwarz-Null oder sogar drüber sind, also keine Schulden zu haben und da vielleicht mit einer SEP-liberalen Regierung könnte das ja auch so bleiben. Bevor wir jetzt aber zur nächsten Legislatur kommen, sprechen wir aber erstmal über diese Legislatur und fassen diese Legislatur rückblickend ein wenig zusammen. Ich würde vorschlagen, dass du erstmal so ein bisschen so erzählst, was so von Anfang der Legislatur, oder wir erzählen auch zusammen ein bisschen von Anfang der Legislatur, weil ich da ja auch teilweise etwas in der Regierung mitgemischt habe. Und wir sagen, fang du doch mal an. Wie hat es denn das Ganze angefangen?
Ja, mit meiner Regierung muss man das so sagen. Es war ja am Anfang der Legislatur so, wir hatten einen sehr, sehr kritischen Zustand. Die Bundesrepublik war 4 Wochen lang geprägt von Streit, von Querelen zwischen den Bundesparteien, von, man muss eigentlich schon sagen, ekelhaften Debatten im Deutschen Bundestag, wo sich beleidigt wurde, wo sich angegangen wurde, wo verantwortungslos mit dem Mandat umgegangen wurde, das der Wähler angeblich gegeben hat. Das ging 4 Wochen lang so, das ging ein paar Bundestagssitzungen so. Es wurden Kanzler gewählt, die, muss ich im Nachhinein sagen, ihr gespuckt haben, so wie sie sich im Bundestag verhalten haben. Und da haben wir, P, waren wir natürlich auch bei diesem grundsätzlichen Verhalten, dass es zum Beispiel nicht dazu gekommen ist, eine funktionsfähige Regierung zu bilden. Aber wir haben uns dann als SCP und auch mit den anderen oder einigen anderen Oppositionsparteien damals quasi dann dazu entschieden, dem entgegenzutreten und zu schauen, wie können wir diese Situation, die für das Land nicht länger aushaltbar ist, lösen. Und dann haben wir ja gesagt, okay, wir versuchen es mit einem Richtungswechsel. Dann haben wir ja das Misstrauensvotum gestellt, was erfolgreich war, da wäre ich dann Bundeskanzler. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich werde Bundeskanzler, nur um Neuwahlen zu ermöglichen, um den Wählerinnen und Wählern die Chance zu geben, auch noch zu wählen. Das haben wir geschafft. Und dann hat es eine Neuwahl gegeben, hat es ein Ergebnis gegeben. Und wir als SCP vor der Verantwortung, eine Regierung zu bilden. Wir hatten 36%, was im Bundestag dank 2 Direktmandaten 40% Sitzanteil betrifft. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, die Wählerinnen und Wähler haben gesagt, wir müssen führen. Das haben wir wahrgenommen. Und dann haben wir Parteien zu Gesprächen eingeladen. Da gab es unterschiedliche Ergebnisse zunächst. Und es hat sich dann ein Ergebnis eben herausgestellt. Und das war eine Koalition zwischen SCP und VP damals. Die Verhandlungen waren intensiv und spannend, um es mal so auszudrücken. Es gab einen Koalitionsvertrag und wir sind zur Koalition gekommen. Und das hielt dann insgesamt 5 Wochen lang. Ich denke, ich kann über diese Zeit sagen, es waren keine schönen Zeiten. Ich denke, sowohl für mich, für meine Partei, oder für den Minister meiner Partei, als auch für die Volkspartei nicht. Die Volkspartei ist seitdem gestorben. Die Volkspartei löst sich bald auf. Es gibt keine Mitglieder mehr so wirklich. Es ist schade für alle Wählerinnen und Wähler dieser Volkspartei. Die fühlen sich quasi in dieser Legislatur nicht mehr vertreten. Was natürlich auch wieder ein schwerwiegender Defekt ist, den es aufzuholen gibt in diesem Fall. Dass sich hier dann zeigt, okay, die Parteien, die antreten, werden in der nächsten Legislatur angreifen und wirklich Verantwortung wahrnehmen. Das hat die Volkspartei nicht gemacht. Der hat ebenfalls auf dem Mandat gespuckt, muss ich mal so sagen, und sich mit innerparteilichen Querelen beschäftigt, anstatt mit oder Regierungsarbeit. Wir hatten ja fünf, genau einen Entwurf der Volkspartei, und zwar war dieser Entwurf nicht mal von einem VP, sondern von einem R, den die Volkspartei geschickt hat. Ich denke, das zeigt nochmal deutlich, wer in dieser Zeit dann auch das Interesse hatte, was zu gestalten. Es war schwierig, aber wir haben dann rausgefunden, nachdem es ja diesen Vorwand gab, mit dem Verfassungsschutz, der sich dazu entschieden hat, bestimmte Gruppierungen zu beobachten, ohne irgendwelche Rückmeldungen an das Bundesinnenministerium oder gar nichts. Das war sehr schwierig und da haben wir uns dazu entschieden, nachdem das unter anderem von der Volkspartei eben kam oder von Teilen der Volkspartei, okay, das machen wir nicht länger mit. Und es gab dann die Entscheidung, wir treten aus der Koalition mit der VP aus, haben dann mit einer Oppositionspartei gesprochen und seitdem haben wir eben eine Minderheitenregierung und können quasi als SCP Unterstützer der anderen Parteien regieren. Ich denke, das funktioniert seitdem ganz ordentlich. Ich bin da jetzt mal ganz klar zu sagen, sehr dankbar, dass die anderen Oppositionsparteien, vor allem dann Liberale, PDS, und bürgerliche Reformer uns das ermöglichen. Auch die ZDE stützt uns weiterhin mit Freude. Kolibri wollte nicht mit uns so wirklich reden, aber auch die haben gesagt, es nützt nichts, dagegen jetzt anzukämpfen. Wir haben die Legislatur durchgeschafft. Wir haben vieles erreicht. Wir hatten so viele Drucksachen wie noch nie in einer Bundestag in dieser Simulation. Und letztlich kann man, denke ich, auch schon sagen, inhaltlich haben wir was vorangebracht.
Ja, also tatsächlich mit der VP ging es tatsächlich nicht so gut. Auch da war ich ja auch Wirtschaftsminister in dem Kabinett. Wir hatten aber tatsächlich sehr viel innerliche Schwierigkeiten. Wer genauer darüber was wissen möchte, kann sich natürlich die Podcast-Folge mit John Smith anhören. Da haben wir nochmal ganz genau darüber gesprochen, was denn mit der VP passiert ist. Das ist eine andere Sache. In eurer Minderheitenregierung habt ihr jetzt auch tatsächlich einige Minister auch aus anderen Parteien.
Genau,
Zum
ja.
Beispiel habt ihr ja den Bildungsminister aus von den bürgerlichen Reformer, der Jan Schneider, soweit ich weiß.
Ja.
Und aber funktioniert es mit denen gut zusammen?
Es funktioniert sehr gut. Also im Gegensatz zur Kabinettsarbeit unter anderen Parteien in der Koalition funktioniert es jetzt so, dass sich wirklich auch alle Minister, dass sie zumindest zu Kabinettssitzungen kommen, ihre Meinungen und Standpunkte mitentscheiden, Entwürfe einbringen, und da hat das Kabinett in dieser Zeit danach richtig angefangen zu leben. Dann haben unterschiedliche Parteien, die sich eben darauf eingeschossen haben, okay, wir tragen jetzt die Verantwortung, vielleicht gar nicht zu sehr für ihre Partei, weil sie ja wissen, die SCP stellt diese Regierung quasi und unterstützen sie, aber als Person, dass sie dieses Mandat eben angenommen haben, das sie zur Bundestagswahl bekommen haben und diese Verantwortung wahrnehmen und dann auch etwas verändern wollen. Das haben sie getan. Also wir haben ja in der Regierung den Herrn Schneider von den bürgerlichen Reformern, den Roland Josef Vinzus, der ist auch von den bürgerlichen Reformern, und den Danny von Schwaben, der seit gestern auch parteilos ist. Also drei von acht Ministern sind ja quasi nicht mal E. Und dann denke ich, da zeigt sich schon, dass wir als Bundesregierung gar keine SCP-Alleinregierung sind, sondern eine Partei oder eine Regierung, die wirklich auch auf die Opposition zugegangen ist. Das war mir und uns sehr wichtig, dass wir das nicht so aussehen lassen, als wären wir jetzt hier die Diktatur, sondern dass wir mit dem Parlament zusammen agieren und versuchen, das Beste für das Land rauszuholen. Das denke ich, hat geschafft. Das sehe ich insofern, dass alle unsere Entwürfe jetzt vom Bundestag angenommen werden. Der Bundesrat muss jetzt noch teilweise darüber entscheiden. Inhaltlich, wie gesagt, haben wir viele, viele Reformen geschafft. Ich denke an den Haushalt, ich denke an die Steuerreform, ich denke an die Sozialreformen. Die Rentenkasse ist da ganz vorne mit dabei. Das ganze System, die Grundrente. Natürlich immer auch die Einwanderungsreform.
Und ihr haltet euch jetzt ja wahrscheinlich logischerweise nicht mehr an den Koalitionsvertrag mit der VP, sondern handelt ihr dann einfach nur noch nach eurem Wahlprogramm, oder wie funktioniert das dann auch mit den Ministern aus den anderen Parteien? Also müssen sie sich dann auch da, also logischerweise an SEP-Linien halten, oder wie funktioniert das dann
Das
bei euch?
hat insofern funktioniert, dass wir geschaut haben, was sind denn die Entwicklungen in diesem Land? Wo läuft etwas falsch? Wo lässt sich vielleicht was verändern? Die Ministerien, die Zuständigen, die schauen sich da eben um, versuchen dann Lösungen auszuarbeiten. Wir hatten einen Koalitionsvertrag, der eine Ebene gebildet hat. Wir hatten ein Parteiprogramm, das haben dann vor allem auch Minister meiner Partei benutzt, als Vorlage. Und letztlich hat sich das durchgesetzt, was im Bundestag eine Mehrheit hatte. Es hat sich das durchgesetzt, was in unseren Augen auch mit Rücksprache im Bundestag eine Mehrheit hatte, wo wir gesehen haben, okay, damit greifen wir nicht zu tief im Föderalismus der Länder ein. Und das war immer so ein ganz großes Element in den Entwürfen, dass wir nichts allein entschieden haben, sondern dass wir in der Fülle des ganzen Bundeskabinetts, des Bundestages geschaut haben, das sind Entwürfe, die eine Mehrheit haben, mit denen wir etwas verändern können. Das war uns sehr wichtig und das war immer ein wesentlicher Begleiter in dem Prozess.
Du hast ja gerade schon gesagt, was ihr für Sachen erreicht habt. Also jetzt habt ihr ja viel eingebracht, ja auch viel durchgebracht. Hättest du denn gerne noch ein paar Sachen gemacht, die ihr nicht geschafft habt, was vielleicht auch noch so dann Ziele für die nächste Legislatur wären?
Man hat immer Ziele. Also man muss immer schauen, was hat man geschafft, was hat man nicht geschafft. Es gibt sehr, sehr viel, was wir nicht geschafft haben. Man muss jetzt natürlich die Referenz dagegen stellen, was man geschafft hat. Insofern, letztlich, ich bin sehr zufrieden mit allen Entwürfen, die wir durchgebracht haben. Das kann natürlich andere Personen, andere Parteien, andere Gruppen anders sehen. Aber ich muss sagen, für das Land hat sich viel getan. Nicht nur von unserer Seite aus, auch von Oppositionsseite gab es da viele wichtige Entwürfe. Was ich wirklich mehr gerne verändert hätte, ist ein ganz, ganz wesentlicher Sektor, der Teil unseres Alltages ist, und zwar ist das die Mobilität. Da haben wir leider nicht ganz so viel geschafft, was auch geschuldet war, dass das Verkehrsministerium lange leider unbesetzt war oder nicht so gut besetzt.
Ja.
Und da hatte ich auch selbst damit zu kämpfen, weil ich da eigentlich etwas vorantreiben wollte, aber wir es irgendwie nicht so ganz geschafft haben. Das muss ich auch selbstkritisch betrachten. Und da erhoffe ich mir von einer neuen Bundesregierung wesentlich dann diese Reformen. Da war es mir als Legislatur wichtig, dass wir Akzente setzen. Ja, Akzente hin zu mehr Konzepten in der Mobilität, Zukunftskonzepten, eben Dingen, die ganz, vielleicht in der Ferne noch liegen, aber die ganz, wenn man darüber nachdenkt, was Forschung, was Technologie alles ermöglichen kann. Unglaublich, was man da alles heranschöpfen kann, und das muss man ausnutzen. Das ist ganz wichtig für uns in Deutschland. Und mit dem Haushalt versuchen, ein bisschen aufzufrischen. Das ist uns, denke ich mal, auch den Umständen entsprechend einigermaßen gelungen im Haushalt. Aber es braucht natürlich noch mehr. Also dann denke ich dann an die Zukunft des ÖPNV, an die Radweginfrastruktur. Wie sieht das Auto in der Zukunft aus? Wie sieht das Auto in den Innenstädten aus? Wie benutzen wir es? Wie kann man generell Innenstadt und Land? Das sind so wesentliche Fragen, die eigentlich ganz nah am Leben sind, die ich für meinen Teil gerne mehr thematisiert hätte, wo ich dann an die anderen Parteien, weil ich trete ja nicht, selbst nicht mehr an für den Bundestag, an die anderen Parteien, an meine Partei auch appelliere, tut da was, weil das an den Menschen betrifft.
Ja, also Verkehr finden wir natürlich auch immer sehr interessant und auch wichtig, und was da in der Hinsicht auch wichtig ist natürlich, was macht man in Zukunft mit dem Auto? Also Auto ist ja, wird auch, denke ich mal, noch lange ein wichtiger Bestandteil unserer Mobilität sein. Die Frage ist halt, E-Auto, Wasserstoffauto, was ist da der sinnvolle Weg? Was muss man da für Infrastruktur schaffen, damit da das tatsächlich sinnvoll auch jetzt schon genutzt werden kann oder auch in Zukunft genutzt werden kann?
Ja, oder vor allem auch, wenn ich da an die Schieneninfrastruktur denke, ich bin selbst jemand, der versucht, mit der Bahn zu fahren. Es gibt natürlich immer Fahrten, wo man das Auto benutzen muss, wo man vielleicht auch den Flieger benutzen muss, wenn es nicht anders geht. Da gibt es ja auch mittlerweile für manch einen Möglichkeiten, das auszugleichen, aber Schieneninfrastruktur ist, denke ich, wesentlich neben den Zukunftsthemen Fahrrad und ja, Klima und Autos. Die Schiene wird, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich denke, die Schiene ist, was ich gesagt habe, ein wesentliches Element in der Verbindung von Stadt und Land.
Auf jeden Fall, also in der Schiene sehe ich auch erstens viel Potenzial für die Zukunft, aber auch auf jeden Fall auch noch viel Potenzial für den Ausbau und Verbesserung von Infrastruktur. Du hast es ja gerade schon gesagt, du wirst nächste Legislatur nicht nochmal antreten, noch nicht als Spitzenkandidat der SEP. Bevor wir dazu genauer kommen, erstmal, hat es dir denn diese Legislatur Spaß gemacht als Bundeskanzler? Und hat es dir denn gefallen?
Es hat mir natürlich gefallen. Es waren ganz, ganz intensive 3 Monate. Also es war eine ziemlich aufregende Erfahrung, Amt ausführen zu dürfen. Es war noch zugegeben, es waren ja noch gar nicht so viele Menschen in der Simulation allgemein, die Bundeskanzler waren, die sich das organisiert haben. Es gibt natürlich immer die Ministerpräsidenten und alles, aber auf dem Bund ist es doch immer auch was anderes. Also du hast ein nicht das wesentlich intensiver erarbeitet, weil es genau weiß, okay, wenn ich hier Entwürfe ausarbeite, dann werden die auch wesentlich mehr Präsenz bekommen. Vielleicht wird es in Zukunft noch mehr sein müssen, als es jetzt aktuell ist, um noch Schätzung damit reinzubekommen für die ganze Zeit, die da drin steckt. Aber das ist ein anderes Thema. Was fiel mir auf, und diese Aufmerksamkeit, die schlägt sich halt manchmal auch ins Negative um. Und Menschen beginnen deine Arbeit irgendwie anders zu betrachten. Menschen beginnen deine Arbeit vielleicht teilweise nicht ganz so zu sehen, weil deine Arbeit oft im Hintergrund ist. Das habe ich vor allem gemerkt in meiner Arbeit als Bundeskanzler, dass ich sehr, sehr vieles mache, was man gar nicht so sieht. Das ist die Organisation in der Bundesregierung, die Koordination der Bundesministerien, dass ich die Minister aktiv halte, dass ich Austausch bin, dass ich Kontakt habe, dass ich frage, wie es ihnen so geht, wie es so läuft, dass ich dann die es so gibt, zusammenarbeite, für die Abgabe dann fertig mache, tatsächlich die Rednerlisten vorbereite, das sieht man ja alles nicht. Und das ist unglaublich viel Zeit, die da drin steckt. Und das war eine Lehre für mich, dass man immer Prioritäten setzen muss und versuchen muss, diese Prioritäten so zu setzen, dass ich damit auch glücklich werde und gleichzeitig was beitragen kann. Das habe ich gelernt aus dieser Legislatur. Es war mir persönlich eine sehr, sehr große Ehre, dass ich auswählen durfte. Ich würde es natürlich jederzeit wieder tun. Ich bin aber auch froh, dass jetzt andere Personen sich da dran trauen dürfen und für mich dann neue Prioritäten setzen darf. Da bin ich sehr gespannt.
Okay, also du machst das ja nächstes Jahr, nächsten Legislatur nicht mehr. Warum möchtest du denn das nicht mehr werden? Weil du hättest ja theoretisch, würdest du Spitzenkandidat werden, das würden ja viele Leute auch befürworten und die Umfrageergebnisse der SCP würden dem ja auch, glaube ich, das würden die das auch akzeptieren, dass du dann da nochmal Bundeskanzler werden würdest.
Also dass ich mit Sicherheit wieder Spitzenkandidat geworden wäre, würde ich mir jetzt nicht rausnehmen. Das wäre natürlich eine legitime Entscheidung des Parteitages gegen Partei. Ob es so gewesen wäre, keine Ahnung, da würde ich mir gar keine Gedanken darüber machen. Einen neuen Spitzenkandidaten, einen neuen Kanzlerkandidaten für die nächste Legislatur für mich selbst betroffen, habe ich eben erstens aus privater Sicht. Für mich beginnt ab dem September eine wichtige Phase, eine schulische Phase, wo es dann eben in die letzten zwei entscheidenden Jahre geht, wo ich mich darauf konzentrieren möchte, wo ich die Zeit, die ich jetzt in den letzten drei Monaten unter besonderen Umständen, das hatten wir so auf vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr, dass man so viel Zeit zu Hause hat und sie so nutzen kann in einer digitalen Welt, war etwas Besonderes und die habe ich versucht auszunutzen, für mich selbst, auch mich weiterzubilden. Also das ist einer der Gründe, dass ich wieder privat auf etwas anderes konzentrieren muss, mehr und mehr. Und andererseits, dass ich natürlich neue Leute daran lassen will. Also das Bundeskanzleramt ist eine sehr intensive Erfahrung, die ich auch anderen Leuten immer wieder gönne.
Okay, und wirst du denn jetzt wegen, abgesehen, auch wenn du jetzt im September anfängst mit der Oberstufe, wie ich jetzt rausgehört habe, oder halt machst du denn weiter, bleibst du denn weiter aktiv in der Politik-Simulation? Machst du hier überhaupt weiter Politik oder sagst du, ich komme nur ab und zu mal vielleicht vorbei und sag mal Hallo, aber im Prinzip bin ich weg?
Ich werde weiter im Präsenz sein. Also die Rolle, die ich als Bundeskanzler ausgeführt habe, in der kennt man mich und der wird man mich auch sehen. Man wird mich mit Sicherheit, ich werde nicht verschollen sein, so viel kann ich sagen. Ich bereite aktuell vor, mein Fokus wird dann auf einer etwas neutraleren Linie liegen, in der ich versuche, die Politik auf andere Wege ein bisschen umzumischen.
Aha, das klingt mir doch etwa, das klingt doch sehr nach Pressearbeit, wie das ich da so rausgehört habe, oder?
Dass Leute, die mich kennen, die wissen, dass für Pressearbeit, für journalistische Texte brenne, dass ich da wirklich mich sehr intensiv mit auseinandersetzen kann. Und da ist es natürlich immer nicht schlecht, wenn man sich dann auch privat damit beschäftigen kann und hier in der Simulation was beitragen kann. Und das werde ich mit Sicherheit tun, ja.
Okay, also, aber das ist dann aber, schließt es dann schon einen, zum Beispiel einen Ministerposten aus für die SCP?
Ja.
Ah, okay. Also du wirst tatsächlich kein, also möchtest tatsächlich kein besoldetes Amt mehr einnehmen.
So ist das richtig, genau.
Okay. Ja, ich denke, du bist ein tatsächlich ein Verlust für die Politik, für die aktive gesetzesgebende und auch ausführende Politik. Also ist sicher sehr schade, aber ich denke, es freut mich natürlich, dass du uns nicht ganz verloren gehst als.
Ich muss auch ehrlich sagen, den Simulator zu verlassen, das habe ich schon allzu oft versucht. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin immer wieder zurückzukommen und ich will es erst gar nicht versuchen, es noch einmal zu probieren. Deswegen versuche ich meine Aktivität, die ich sonst hier reinstecke, wenigstens nutzen, ja, zu machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so einfach ist, von hier zu fliehen. Dann du machst ja jetzt Platz für neue Leute, hast ja auch schon gesagt. Wer wird denn dein Platz, der sehr groß ist? Du warst ja auch im SEP-Vorstand, der wurde ja neu gewählt mit Bernd Hübner und Paul Gäb. Und du hast ja aber auch ein Amt als Spitzenkandidat. Wie sieht's da aus? Wie wird es da weitergehen?
Also wer nächster Bundeskanzler wird, das kann ich dir nicht sagen. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am kommenden Sonntag. Das ist auch gut so. Da will ich rausnehmen. Ich will auch, das kann ich jetzt einmal so sagen, keine Kommentare über meinen Nachfolger machen. Das ist für mich nur eine Regel, wie man das vielleicht auch in der Realität kennt. Mein Nachfolger werde ich machen lassen. Er wird mit Sicherheit von mir zu hören bekommen, wenn er was Brisantes von sich gibt, aber ich werde keine Kommentare zu ihm geben. Wer das wird, das entscheidet der Wähler. Meine Partei schickt dafür den lieben Bernd Hübner ins Rennen, was mich.
Also, ihr schickt Bernd Hübner als Spitzenkandidat ins Rennen. Bei mir im Podcast, das war die zweite oder dritte Folge, soweit ich mich erinnere, da hatte ich ihn ja als frisch gewählter neuer Vorsitzender der SEP. Zu dem Zeitpunkt hatte er mir aber gesagt, dass er eigentlich das gar nicht machen möchte, der Spitzenkandidat der SEP werden. Dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, er geht ja mit durch
Ich
seine
denke,
Groß, ja.
Stanz hat genauso wie ich das Interesse, das Land zu gestalten. Er brennt dafür inhaltlich, er ist top aufgestellt. Es muss in seinem Interesse liegen, Bundeskanzler zu werden, weil näher an der Politik kann er gar nicht sein.
Ja, zu mir hat er damals gesagt, er würde sich gerne auf die Landespolitik konzentrieren wollen, aber das scheint mir ja offensichtlich jetzt sich gewandelt zu haben. Ich bin aber, denke auch, dass er auch das vielleicht ganz gut machen könnte.
Manchmal
Und
gibt es
er hat
Überraschungen,
ja,
man kennt es ja. Also,
das stimmt
Landespolitik kann interessant
durchaus.
sein, aber Bundespolitik ist immer besser. Ja, so viel kann ich sagen.
Dieser Meinung bin ich persönlich ehrlich gesagt nämlich auch. Genau, dann denke ich, haben wir schon mal einen Spitzenkandidaten, der wahrscheinlich recht gute Chancen auf dieses Amt hat. Dann nächste, wie denkst du denn, wird es dann denn insgesamt nächste Legislatur weitergehen? Was denkst du, kommen für Koalitionen in Frage? Über welche Koalition würdest du dich freuen? Was fändest du nicht so toll? Und ja, genau.
Ich mache mir ehrlicherweise ziemlich Sorgen um die nächste Koalition, weil ich ja selbst auch Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe einen Regierungsprozess erlebt, in dem es keine Koalition gab, in dem ich drei verschiedene Regierungen versucht habe zu bilden und alles drei ist gescheitert. Ich habe ein Verfahren erlebt, in dem ein Regierungsbildungsprozess gelungen ist, nach einer Woche sehr intensive Verhandlungen, die sehr spannend. Das glaube ich, weißt du ja damals auch, du warst ja mit dabei teilweise.
Ja, ich war sehr
Und ich habe
aktiv sogar dabei.
einen Prozess erlebt, in dem eine Regierung auseinanderbricht. Und das sind alles drei Szenarien, die möglich sind. Es kann passieren, dass es keine Regierung gibt, dass es keine Mehrheiten gibt, dass wir wieder in eine Lage kommen, in der die Zukunft der Nation des Landes in Gefahr tritt. Es kann passieren, dass wir eine Regierung be bekommen und es kann passieren, dass wir eine Regierung bekommen, die wieder auseinanderbricht und wo sich vielleicht die Situation ergibt, dass sich dann keine Minderheitenregierung bildet, weil die Fronten im Parlament einfach zu verhärtet sind. Und dessen müssen sich alle bewusst sein. Da mache ich mir Sorgen, aber auch Hoffnung, dass es zu dem Fall kommt, dass sich die Parteien nach diesem Wahlkampf wieder zusammenreißen, zusammenfinden und zusammenarbeiten. Ich denke da an die Parteien, die offensiven Konzept haben, die beschäftigen, welche Zeitenzahlen und welche Designmöglichkeiten ein Programm bietet, sondern die sich damit beschäftigen, was in diesem Programm drinsteht. Welche Verkehrskonzepte sie haben, welche Konzepte sie haben, ihr Sozialstaat in Zukunft aussieht. Das ist das, was am Ende halt bewegt und nicht wie eine Frontseite eines Wahlprogramms. Halte ich im Übrigen für sehr kritisch, dass man sowas in einem Wahlkampf thematisieren muss. Das interessiert einen Wähler einfach auch wirklich gar nicht. Man wird seine Entscheidungen treffen anhand der Inhalte, nicht anhand des Designs. Ich kann einfach nur sagen, reißt euch zusammen, versucht zusammen zu finden, bleibt zusammen und arbeitet. Arbeitet in der Ebene und macht das Beste draus, weil es kann immer wieder so zu dem kommen, wo wir schon mal waren, und deswegen denke ich, keiner am wenigsten am Ende die Simulation.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch zu. Also ein wirklich ein guter Appell an die Simulation hier. Ich denke auch nicht, dass es so relevant ist, ob man da in einem Wahlprogramm jetzt ein, zwei Rechtschreibfehler hat oder nicht, sondern tatsächlich dann eben es auch um die Inhalte gehen sollte.
Ja, wer weiß das nicht, wenn dann eine Partei. Also, die Bürger müssen das sehr schmerzlich erkennen. Die Bürger müssen auch lernen, damit umzugehen. Das kann ich auch so viel sagen. Also, da müsst ihr ruhig mal rausfinden aus der Situation.
Ja. Was denkst du denn, was für Koalitionen vielleicht auch möglich sind in der nächsten Legislatur? Was denkst du vielleicht auch von einer Koalition von uns und euch, also von SCP und Liberale?
Das lässt sich sehr einfach sagen, aber ich muss dann merken, ich habe keine Ahnung, wie der nächste Bundestag aussieht. Die Mehrheiten sind unsicher. Was ich sagen kann, eine Koalition aus SCP und Liberale wäre mit Zwischenoptionen. Da denke ich, das müssen wir nicht drüber sprechen. Diese Option ist auch realistisch. Es wird einem ja fast vorgeworfen, diese Koalition ist quasi schon sicher. Möchte ich zurückweisen, ich denke, wenn nicht die Liberalen beweisen, das, wobei man ja fast schon sagen muss, die Liberalen darum, dass dieses Gerücht gar nicht erst auftreibt, indem sie die ganze Zeit gegen die SCP fronten. Anderes Thema. Ich glaube aber, dass es letztlich auf jeden Fall auf eine Koalition hinausläuft, in der SCP und Liberale beteiligt sind. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Extrem linken Parteien, die linkeren Parteien werden sich schwer tun, an der Regierung beteiligt zu sein. Eine besondere extreme rechte Partei, die aktuell noch gar nicht zugelassen ist, glaube ich, wird sich schwer tun, an diese mittleren Parteien hinanzukommen, und alles weitere von BR über ZDE, Liberale, SEP wird sich dann zeigen. Wenn es richtig gut läuft, vielleicht wird die PDS eine Rolle spielen. Ich bin mir da ziemlich unsicher, ob die überhaupt in den Bundestag einziehen.
Ja, also, Timo, ich glaube, es gehört ja schon auch zum Wahlkampf, auch zum Wahlkampf der Liberalen, dass man jetzt nicht nur auf sich auch mal gegen die Sachen anderer Parteien ausspricht, auch wenn der vielleicht ein etwaiger Koalitionspartner ist. Also, das gehört ja auch durchaus zum Wahlkampf dazu.
Das habe ich nicht bezweifelt, um Gottes Willen. Macht euren Wahlkampf ruhig, wenn ihr ihn für richtig haltet, dann macht es auch weiterhin. Das ist immer das Wichtige, dass man einen Wahlkampf beginnt, ihn aber dann auch zu Ende macht und nicht mittendrin aufgibt. Das kann ich jetzt vor allem einer Person sagen, die am vordersten Front kämpft und kämpft und kämpft und irgendwie tagtäglich kämpft einfach weiter. Versucht zumindest dein Bestes hier in der Simulation, damit du einfach am Ende sagen kannst, du hast was daraus gelernt. Das ist das Wichtige hier am Ende. Du machst das für dich, nicht für Personen, die auf dich glücklich sind oder müssen, du hast das gut gemacht. Du musst für dich selbst am Ende sagen, du hast was daraus gelernt. Das ist wichtig.
Ja, also ich glaube, das kann man auch für jede einzelne Person, als die hier in der Simulation irgendwas macht und machen möchte, beziehen. Du hast ja schon angesprochen, wir haben ja zwei neue Parteien. Wir haben zum einen eine ganz rechte und eine ganz linke Partei, die ROG und die Bewegung Rouge. Was sagst du denn zu denen? Haben sie Chancen, in den Bundestag zu kommen? Haben sie Chancen, im Bundestag auch viele Stimmen zu bekommen? Und haben sie vielleicht ja sogar Chancen auf eine Regierung?
Das müssen sie selbst herausfinden. Also wir haben zwei Parteien, zwei neue Parteien, die sich, man muss ja faschistischen Lager Biber finden, auf unterschiedliche Art und Weise, also eine ins Arbeitslager gestellt und eine andere Partei, die sich auf die nationale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit, wie sie sich ja selbst nennt, stellt, nehmen an jeweils zwei ebenfalls linke Parteien, die unter diesen Bedingungen wieder darunter leiden und kein Profil mehr finden. Und ich denke, das, was den zwei Lagern schaden wird, das ist auf der linken Seite zwei Parteien, also zwei Parteien, die am Ende wahrscheinlich nicht daran vorbeikommen, miteinander zu kommen. Also ich habe es mehrfach schon gesagt, die BR hat sich ziemlich verzockt und die PDS muss Profil finden. Und das gibt dann insofern den anderen beiden Parteien wieder ein bisschen mehr Chancen, daran vorbeizuziehen und sich auf dieser rechten und linken Seite zu profilieren und dann die Oberhand zu finden. Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, beide Parteien werden den Bundestag einziehen. Regierungsbeteiligung wird sich zeigen. Also bisher zeigen die sich im Wahlkampf sehr zahm, was mich im Übrigen sehr überrascht. Ich weiß auch nicht, ob das deren Anspruch ist, als Parteien von ganz links und ganz rechts so zahm und ja, kuschelig zu sein, hat sich ja gestern auch teilweise bei der Bewegung in der Konfrontation gezeigt. Wenn sie das so weiterführen wollen, habe ich nichts dagegen. Wenn am Ende im Parlament dann Inhalte beschlossen werden, dann können sie das gerne tun. Auch in einer Regierung, wenn sie das zusammenfinden. Ob sie das schaffen, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ja, da habe ich vielleicht auch, ein wenig Zweifel dran. Also, aber denkst du, dass eben dann die neue Bewegung Rouge der PDS und die ROG Recht und Gerechtigkeit der BR Stimmen klaut und Stimmen klauen kann?
Es muss gar nicht Stimmenklau sein, aber sie werden auf alle Fälle daran vorbeiziehen. Muss ich sagen. Also, jeweils links und rechts überholen wird es auf alle Fälle passieren.
Also, du gehst tatsächlich davon aus, dass die ROG die BR überholt?
Ja.
Okay, das finde ich interessant. Also, soweit wäre ich jetzt, glaube ich, tatsächlich noch nicht gegangen. Bin aber tatsächlich jetzt mal sehr gespannt, wie das dann tatsächlich sein wird. Auf die Umfragen kann man sich ja leider nur wirklich im wirklich gröbsten Maße verlassen. Aber das wird sehr, sehr spannend am Sonntag. Ja. Genau, dann bin ich mal gespannt, sehr auf Sonntag, bin dann gespannt, was sich danach daraus entwickeln wird. Ich hoffe natürlich, dass ich in den Bundestag einziehen werde, ich glaube, aber das ist jetzt nicht im Bereich des Unmöglichen, da freue ich mich natürlich auch sehr. Du wirst auch nicht in den Bundestag einziehen, schätze ich mal, oder?
Ich drehe da nicht an, das ist richtig, ja.
Okay. Ja, gut, aber glaube ich, können wir sehr gespannt sein, was passieren wird. Währenddessen bin ich im Urlaub, werde natürlich aber trotzdem wählen und meine Stimme dazu beitragen. Und dann bin ich sehr gespannt und freue mich sehr, was wir danach erwarten und was danach in der nächsten Legislatur passieren wird.
Ich bin auch gespannt, ja. Auch der engagierteste Experte braucht mal seinen Urlaub, ne? Aber Wahlen sind immer wichtig, Wahlen sind entscheidend. Am Sonntag ist es wieder so weit, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin nochmal gespannt auf die letzten paar Tage Wahlkampf. Die werden auch nochmal sehr, sehr entscheidend für einen, weil ich glaube, es gibt schon einige Wähler auch in den Parteien, die noch nicht so ganz wissen, was sie wählen wollen. Ich sage da jetzt vor allem mal wieder links und rechts und auch in der Mitte so ein bisschen hin. Also kämpft dann neben einer, es ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht da. Und dann sehen wir uns in der neuen Legislaturperiode wieder.
Auf jeden Fall. Das war's dann erstmal jetzt hier für den Podcast, denn jetzt beginnt erstmal eine kleine Sommerpause, denn über die Sommerferien bin ich viel weg und habe ehrlich gesagt nicht so viel Zeit und auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust, jetzt in den Sommerferien den Podcast weiter zu produzieren. Deshalb geht's jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir machen aber auf jeden Fall im September, spätestens also Anfang September, geht es dann auf jeden Fall wieder los. Da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Also vielen Dank fürs stete Zuhören und auch für das Feedback, was es ja gab. Und dann sehen wir uns dann wieder im September. Also dann auch noch an dich, Timo. Vielen Dank, dass du da warst. Und genau. Tschüss.
Ciao.